Heute ist der 2. Advent. Wir sind ja bereits eingestimmt worden von den Bläsern, auch von unseren Männern. Und ich habe entsprechend auch ein Thema gewählt und auch einen Text, der passt zum heutigen Tag. Das Thema heisst, Verheißungslichter werden angezündet. Und ich möchte hier dazu einen Text grundlegen aus dem Lukas 1, ab Vers 67 bis 75. Das ist der Lobgesang vom Zacharias auf den Messias. Und es ist noch interessant, die 8 Verse, die wir jetzt werden lesen, die bestehen im Griechischen, in der ursprünglichen Sprache der Bibel, aus einem einzigen Satz. Ich bin fast verzweifelt, als ich auf Chrysona ein bisschen Griechisch lernen musste. Darf ich jetzt hier sagen, Mann, es sollte nicht brüllen, mal habe ich angefangen zu heulen. Also ich habe gesagt, das lehre ich nicht. Das ist so kompliziert, das sind so verschachtelte Sätze. Stellt euch mal vor, einen Satz, der 8 Verse lang geht, bis der Punkt kommt. Und zum Glück haben wir neuere Bibelübersetzungen, die uns da ein bisschen helfen, die dir mal einen Punkt zwischendrin machen, dass wir es besser aufnehmen können. Und ihr habt ja eine Bibel nebendran, das Wort Gottes handfest. Wer will, darf gern mitlesen. Jetzt Lukas 1, ab Vers 67. Da heißt's: Zacharias, der Vater des Neugeborenen, da ist vom Textzusammenhang der Johannes der Täufer gemeint. Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte, und jetzt im Blick auf den Messias: Bepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht, er gedenkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat. Und jetzt erlaube ich mir, die Übersetzung für die letzten Verse zu wechseln in die etwas markantere Formulierung der Luther-Übersetzung. Die kann man so gut behalten. Jetzt heißt es weiter im Vers 74, gibt es also aus der Luther-Übersetzung, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Verheißungslichter werden angezündet. Und das zeigen uns bildhaft ja auch die Kerzen, die wir da vorne haben. Ich weiss es nicht sicher, aber wahrscheinlich gibt es die Kerzen schon lange vor dem, dass sie zuerst einmal angezündet worden sind. Die eine Kerze, die letzten Sonntag schon, die ist ja heute das erste Mal angezündet worden. Aber die gibt es wahrscheinlich schon lange. Die sind schon lange gegossen worden, die Kerzen. Die sind schon lange gelagert worden, irgendwo. Vielleicht in einer Schachtel, irgendwo im Regal von irgendeinem Geschäft. Aber erst jetzt am Advent sind sie angezündet worden. Und zwar eine nach der anderen. Zuerst die, nachher die. Und am nächsten Sonntag geht es dann weiter, wird die dritte und nachher die vierte Kerze angezündet. Das heisst, je näher der Weihnachtstag kommt, desto mehr Kerzen werden angezündet. Und im Bild ausgedrückt, und darum machen wir das ja auch da mit diesen Adventskerzen, hat Gott Adventskerzen schon viele und schon lang angezündet. Oder zuerst könnte man auch so sagen, Gott hat schon lang und viele Adventskerzen aufgestellt. Warum macht das Gott? Weil Gott nie einen Überfall auf uns Menschen macht. Und schon gar nicht von hinten macht er einen Überfall, sondern immer wenn Gott etwas ganz Bedeutendes im Sinn hat, immer wenn Gott etwas ganz Wichtiges da hat, hat er das vorher angekündigt. Das ist in Gottes Wesen. Er überrascht uns nicht einfach. Und immer wenn Gott, ich sage es nochmal, etwas Wichtiges tut, oder im Sinn hat er das schon lange vorher angekündigt. Er hat uns nie die genaue Stunde oder Minute gesagt, aber er hat das Ereignis, das Grosse, immer im Voraus proklamieren. Und zwar hat er das drum gemacht mit dem Ziel, dass wir uns Menschen darauf einstellen. Dass wir Menschen uns auf das Grosse, was Gott tut, bereits vorbereiten, innerlich. Das kommt so schön aus dem Text raus. Wir haben es gelesen, mehrere Verse kommt der Gedanke raus. Soll Gott das Kommen von Jesus schon lang und oft angekündigt. Die erste Ankündigung finden wir ja bereits direkt nach dem Sündenfall. Wo Gott zum Satan, zur Schlange gesagt hat, es wird einer kommen, der wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Schon eine erste Verheißungskerze aufgestellt worden ist auf das Kommen von Jesus und auf das Ziel von seinem Kommen, nämlich die Kreuzigung. Dort ist das passiert. Direkt nach dem Sündenfall ist eine zweite Verheißungskerze aufgestellt worden, nämlich in dem Moment, wo die ersten Menschen plötzlich gemerkt haben, sie sind nackt. Das erste Mal Schamgefühl oder ein schlechtes Gewissen bekommen, haben etwas gemacht, was sie nicht hätten sollen. Und die meisten von euch wissen ja, was Menschen denn gemacht haben, was man noch heute macht. Die haben sich selber Kleider gebastelt aus Feigenblättern, zum notdürftig, ihr schlechtes Gewissen zuzudecken, ihr Schamgefühl. Und dann ist Gott gekommen und hat ihnen ein anderes Kleid gemacht, sogar angelegt. Aus was ist das Kleid bestanden? Eine weitere Verheißungskerze. Hätte sie ja können machen aus dem besten Stoff, den es gibt, den ersten Menschen Kleider machen. Hätte ja Gott können machen. Aber er hat einen anderen Weg gewählt. Er hat eine Kerze aufgestellt. Nämlich hat den ersten Menschen Kleider gemacht aus Fähli. Aus Fellen. Ich weiß nicht, wie man es im Schaffhausischen sagt. Ich weiß nur im Berner Dialekt von meiner Mutter Fähli. Warum aus Fähli? Da hat vorher etwas müssen passieren, bevor diese Kleider angelegt werden können. Sie haben es ja nicht selber angelegt. Das hat alles tiefe Bedeutung. Gott selber hat nicht die Kleider angelegt, aus Fähli. Was hat vorher müssen passieren? Ein Tier hat müssen geopfert werden. Eine zweite Verheißungskerze. Auf das Kommen von Jesus und das Ziel von seinem Kommen, nämlich das Kreuz. Und so hat Gott die Jahrtausende durch, die Jahrhunderte durch, viele Verheißungskerzen aufgestellt durch die verschiedenen Propheten. Zum Beispiel der Prophet Micha hat dürfen sagen, wo der Geburtsort von Messias ist, Bethlehem. Oder der Prophet Jesaja hat ein weiteres Zeichen vom Messias, vom kommenden Messias dürfen nennen, indem er gesagt hat, eine Jungfrau wird schwanger werden. Also nochmal, Gott hat sein Kommen vom Messias schon lange vorher viel und oft angekündigt. Und darum hat ganz Israel damals gewusst, der Messias, der wird kommen. Ganz Israel hat auf den Messias gewartet. Ganz Israel hat sich gefreut auf den Messias. Aber als seine Ankunft näher gekommen ist, wo der grosse Moment da war von der Geburt vom Messias, sind im Bild Kerzen von den meisten Menschen unanzündet geblieben. Die meisten in Israel damals, die haben Jesus nicht erkannt als Messias. Sie sind nicht bereit, ihn zu empfangen. Und die, die es am meisten hätten sollen wissen, nämlich die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben den Messias letztendlich gekreuzigt. Ja, wenn ihr es mal überlegt. Gott kündigt das Grosse an. Und alle haben es gewusst in Israel. Und die meisten sind nicht bereit, ihn zu empfangen. Warum war das so? Weil die meisten Frommen damals in Israel nur diejenigen Verheißungslichter beachtet haben. Nur diejenigen Verheißungslichter akzeptiert haben, die ihnen angenehm waren. Nur die akzeptiert haben, die ihnen gerade passt haben. Was hat den Israeliten damals gepasst? Vor allem die Verheißungslichter, die sie haben ableiten konnten. Der Messias wird ein politischer Herrscher sein, der mit Trommeln und Trompeten die verhassten Römer wird aus Israel rauswerfen. Die haben es gewusst, die haben es gekannt, wo man das ableiten kann oder könnte ableiten. Aber die anderen Verheißungskerzen, die Gott auch aufgestellt hat, die das Leiden vom Messias beschrieben haben, zum Beispiel der ganze Psalm 22 oder Jesaja 53, was heisst vom Messias, er war der Allerverachtetste, das hat den Israeliten nicht gepasst. Er ist wegen unserer Schuld verwundet. Die Verheißungslichter, die hat man ignoriert, die hat man nicht angezündet. Das hat mich bewegt in der Stille, in der Vorbereitung, der Gedanke, weil es ist eigentlich noch heute so. Viele Menschen, sie wollen nur mit dem herzigen Christkindli etwas zu tun haben. Viele Menschen wollen nur am Weihnachtsabend mit den goldigen Engeln, die an den Fensterscheiben von der Stube kleben, etwas zu tun haben. Oder andere sehen nur die Menschenfreundlichkeit von Jesus. Sie sagen, jawohl, Jesus war ein guter Mensch gewesen. Gleich wie der Gandhi in Indien. Aber damit das Kommen vom Messias auch etwas zu tun hat mit unserer Schuld, dass das Kommen vom Messias auch zu tun hat mit dem gerechten Zorn Gottes, dass das Kommen vom Messias zu tun hat, dass er uns retten soll von unseren Sünden, wie der Engel das dem Josef, dem Mann von der Maria, angekündigt hat, das ist noch heute vielen aufgesteckt. Das negiert man. Wir haben in Basel neben dem Schulhaus gewohnt, Primarschulhaus. Und da hat es ganz eine schöne Tradition gegeben. Immer am letzten Schultag war die ganze Schule versammelt mit allen Lehrern, mit allen Kindern. Alle Eltern sind eingeladen in der Turnhalle. Und da hat man Weihnachten gefeiert und Weihnachtslieder gesungen. Das hat mich immer bewegt, auch das Lied zum Beispiel, was heisst, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Die haben immer gedacht, wer nimmt das ernst? Von was redet man nach so einer Schulweihnacht? Ja, die Lehrer haben es schön gemacht, die Kinder, Fritzli hat schön gesungen. Habt ihr gesehen, die andere Lehrerin hat wieder ein neues Kleid an und so weiter. Aber Welt ging verloren. Suspekt. Was soll das mit meinem Leben zu tun haben? Ach, das ist alte Tradition. Und darum ist in diesem Text oder auch in dieser stimmungsvollen Adventszeit, die darf sein, die darf wirklich sein. Und trotzdem ist da in dieser Zeit, wo wir drin sind, auch in diesem Text eine liebe Warnung drin, auch eine liebevolle Ermahnung an uns alle, dass wir auch als Christen nicht nur das aus der Bibel rauspicken oder rauslesen, was uns im Moment wohltut. Nicht nur das rauslesen, was uns im Moment Befriedigung bringt, was uns im Moment gerade passt, was uns im Moment gerade gute Gefühle gibt. Wenn wir aus der Bibel nur das rauspicken, was uns im Moment gerade wohltut, so kann Jesus seine Mission, Advent heisst ja Ankunft, kann Jesus seine Mission bei uns nicht erreichen. So kann Jesus nicht bei mir ankommen. So kommt die Kerze von meinem Leben nicht zum Brennen. Und mit anderen Worten formuliert, wie man nur, wenn man das Evangelium als Ganzes beachtet, kommt letztendlich unsere Lebenskerze zum Brennen. Und sie bleibt am Brennen, bis Jesus wiederkommt. Es gibt in der Bibel auch ein anderes Gleichnis, das dramatisch ist, nämlich das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, Matthäus 25. Das ist dramatisch. Und ich weiss, man muss sehr vorsichtig sein bei der Auslegung von Gleichnis generell. Und trotzdem zwei, drei Sätze dazu. 10 Jungfrauen sind dem Bräutigam entgegengegangen. 10 sind von diesen Frauen jungfräulich gewesen. Also da können wir sagen, alle 10 sind fromm gewesen. Aber bei 5 von diesen 10 heisst es wörtlich, wo der Bräutigam gekommen ist, wo der entscheidende Moment gekommen ist, heisst, unsere Lampen verlöschen. Ja, warum? Weil sie eigenes Licht hatten. Die Ausleger sind sich einig. Wenn wir das auch mal auslegen. Weil sie eigenes Licht hatten. Und ich sage es einmal so, weil sie sich selber eine christliche Religion zusammenbastelt haben. Wie in einem Supermarkt. Da von diesem Gestell nehme ich etwas. Oh, da passt es mir nicht. Ich gehe ins andere Gestell, das nehme ich mir. Und wo der entscheidende Moment gekommen ist, hat es bei ihnen nicht mehr brennt. Unsere Lampen verlöschen. Also Advent hat auch ganz eine ernste Seite. Und die wollen wir uns auch gern liebevoll gesagt sein. Wenn Gott uns ermahnt, meint er es ja immer gut. Wir müssen es mit den Kindern auch machen. Wir empfinden es nicht immer so. Aber er meint es immer gut. Aber jetzt, je näher die Ankunft vom Messias gekommen ist, desto heller haben die Verheißungslichter geleuchtet. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Mir kommt es vor, wie der alte Zacharias in seinem Lobpreis auf den Messias eine Kerze nach dem anderen anzündet. Der Zacharias war ja einer der wenigen, der es begriffen hat in Bezug auf den kommenden Messias. Aber auch er hat Nachhilfeunterricht bekommen, lesen wir in den vorgehenden Versen. Je näher die Ankunft von Messias gekommen ist, desto heller haben die Verheißungslichter geleuchtet. Und welche Verheißungskerze hat wohl am hellsten geleuchtet in diesem Lobgesang? Ich glaube, es ist diejenige, die Zacharias gerade zuerst nennt und am Schluss gerade nochmal nennt. Was hat er gesagt zuerst? Ich lese es nochmal, Vers 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Interessant, Erlösung gebracht, Vergangenheitsform. Das ist typisch für das Alte Testament, das tut die Glaubensgewissheit ausdrücken. Schon gelobt, bevor sie erfüllt war. Erlösung. Und nachher nochmal, er tut so echt den Lobgesang abschliessen mit dem Vers 74, was wieder heisst, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde. Wir können also sagen, das Wort Erlösung bildet zusammen mit dem Wort Rettung das zentrale Thema von diesem Lobgesang. Oder wir könnten sagen, die Kerze von der Erlösung, das ist die hellste Kerze, die leuchtet in diesem Lobgesang. Oder wir könnten auch sagen, die fasst alle anderen zusammen. Erlösung. Was heisst Erlösung? Im Griechischen heisst das Wort eigentlich nichts anderes als ein Lösegeld zahlen. Oder einen Preis zahlen. Jemand mit einem Lösegeld freikaufen. Im ganz negativen Sinn erleben wir das im Moment in dieser Welt. Das macht der IS im Moment. Wo gesagt wird, jeden Tag, wenn du nicht so viel und so viel zahlst, so finanziert sich ja die Terrororganisation unter anderem. Wenn du nicht so viel zahlst, bringen wir dich um. Du musst also das Lösegeld zahlen. Negatives Beispiel, aber Jesus hat es im positiven Sinn gemacht. Und darum ist Jesus nicht nur gekommen, dass wir gewisse Momente haben, wo wir gute Gefühle haben, obwohl er die ja uns auch mal gönnen, sondern es geht um viel mehr. Es geht viel tiefer beim Kommen von Jesus. Er hat Erlösung gebracht. Das ist noch heute nicht populär, die Botschaft von der Erlösung, wo doch jeder Mensch einen guten Kern hat. Und der muss doch entwickelt werden. Und wenn es trotz dem guten Kern ungut läuft in meinem Leben, wer ist die Schuld? Immer die anderen. Das sehen wir auch schon im Sündenfall. Hat sie schon angefangen. Wir finden all die Muster schon auf den ersten Seiten der Bibel. Immer die anderen. Und Gott zeigt uns durch die ganze Bibel für unser Tun und Verhalten bin ich immer selber verantwortlich. Wenn ich jemandem nicht vergeben will, ist nicht der andere die Schuld. Ich bin verantwortlich. Erlösung ist also das zentrale Thema von dem Lobgesang. Ich lese nochmal Vers 74, am Schluss, was heißt: Erlöst aus der Hand unserer Feinde. So eine typische Formulierung aus dem Alten Testament. Erlöst aus der Hand unserer Feinde. Und die meisten Israeliten haben eben darin nur eine politische Ableitung gemacht. Dass der Messias eben die Fasten Römer soll aus dem Land werfen. Aber die Bibel geht viel tiefer. Die Bibel nennt uns drei ganz grosse Feinde von uns Menschen. Die am grössten sind, die schlimmsten sind, nämlich die Sünde, der Tod und Satan. Das sind die grössten drei Feinde von uns Menschen, die die Bibel nennen tut. Sünde, Tod und Satan. Wer kann sich selber befreien vom Zwang von der Sünde? Ich mag mich gut an meine Jugendzeit erinnern. Es hat einen Bereich gegeben, den sage ich euch jetzt nicht. Im Besonderen, da bin ich einfach gefangen gewesen an das Böse. Und ich habe so darunter gelitten, ich habe gewusst, ich will das eigentlich nicht tun, was ich immer wieder tue. Und habe es probiert und habe es nicht fertig gebracht. Ich habe mal eine Hilfe gesucht. Ich habe auf meine Schwurfinger auf ein Blatt Papier gelegt und bin mit Filzstift nachgefahren, um das zu bekräftigen. Ich will es nicht mehr machen. Wo die nächste Mal die gleiche Versuchung kam, habe ich es wieder gemacht. Erlösen von der Sünde, das kann man nicht selber. Wer kann sich erlösen vom Tod? Unmöglich. Da braucht es einen Kraftakt Gottes. Und darum ist er Advent worden. Und es gibt ja in der Schweizer Geschichte eine Episode, die sehr eindrücklich zeigt, was eben Erlösung ist. Ich weiss nicht, wer gerne Geschichte hat. Ich habe immer sehr gerne Geschichte gehabt. Das hat einen Zusammenhang. Ich habe einen Lehrer gehabt in der Primarschule. Meine Eltern haben immer gelacht, wenn ich erzählen kam von der Schule. Haben sie immer gesagt, der Herr Roder, so hat er geheissen, der war wahrscheinlich selber dabei gewesen. Er hätte es so packen können erzählen, die Heldengeschichten von den alten Appenzeller und später natürlich dem von den alten Eidgenossen. Und das ist so eine Geschichte, ja, man sieht es leider fast nicht. Von den alten Eidgenossen soll die Schlacht bei Sempach darstellen. Da sind ja die Habsburger übermächtig in Europa, Österreich, bis ins Elsass und Deutschland, alles beherrscht. Und sie haben die schlecht bewaffneten Schweizer bedroht. Die Habsburger bestens ausgerüstet bei der Schlacht von Sempach. Speer an Speer sind sie da gestanden, wie ein Brett. Und die alten Eidgenossen, die haben keine Rüstung gehabt. Dafür haben sie Hellebaden gehabt, ein paar Mischgabeln, Holzknäbeln. Keine Chance. Aber es hat einen gegeben, der war bereit gewesen, Erlöser zu werden bei dieser Schlacht. Seht ihr ihn da drauf? Ich habe versucht, rot einzukreisen. Es war der Winkelried gewesen. Der hat sein Herz in beide Hände genommen, ist mit offenen Armen auf das Speerbrett zugesprungen und hat so viel Speer wie möglich gepackt, zusammengedrückt und ist dabei verblutet. Aber hat es so möglich gemacht, dass die alten Eidgenossen eine Bresche haben können, schlagen und den Feind besiegen. Und darum heisst es beim Bundeshaus, beim Relief von dieser Schlacht unten dran, was ihr hier leset, er, der Winkelried, hat der Freiheit eine Gasse gebahnt. Und wir werden ihm heute noch dankbar sein, dem Winkelried, wenn es ihn überhaupt geht. Wahrscheinlich leider nicht. Aber trotzdem ein schönes Bild, was Erlösung ist. So hat Jesus als Erlöser im Bild buchstäblich alle Speer von der Sünde, alle Speer vom ewigen Tod, alle Speer vom Satan auf sich vereinigt. Und hat da damit, im wahrsten Sinn vom Wort, mir gefällt das so gut, der Freiheit eine Gasse gebahnt. Tatsächlich. Das ist Erlösung. Erlösung und Freiheit gehört immer zusammen. Wir haben an der letzten Pastorenkonferenz ganz einen interessanten Referent gehabt, der Leiter von der Pfingstbewegung von Europa. Der Boris und ich haben beide Notizen gemacht, aber einen Satz haben wir beide den gleichen aufgeschrieben. Ingolf Essel hat nämlich unter anderem gesagt, Freiheit in Christus beinhaltet, wenn Treue Spass macht. Ich finde es schön ausgedrückt. Sag es nochmal. Freiheit in Christus bedeutet, wenn Treue Spass macht. Wenn wir befreit sind von dem Zwang, von diesen tausend Ablenkungsmanövern vom Satan. Und unser Leben in Treue auf Jesus ausrichten. Das ist Freiheit, das ist Erlösung. Und dieses Erlösungslicht strahlt eine wunderbare Wärme aus, gibt eine wunderbare Befähigung. Erlösung ist nie Selbstzweck. Das wird uns gerade in dem Vers am Schluss noch beschrieben. Ich lese nochmal Vers 74 und 75. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde und jetzt kommt ihm dienten. Dazu hat uns die Erlösung befähigt. Das ist der edle Absicht, die Gott verfolgt mit seiner Erlösung, dass wir ihm dienten. Es ist etwas Schönes, ihm dienen. Oder nicht? Ich mache ein Beispiel, ganz ein irdisches, ein weltliches. Letzten Montag ist jetzt das neue Parlament in der Schweiz vereidigt worden. Es hat viele neue Nationalräte, viele neue Ständeräte, die da auf Bern gegangen sind. Und ich weiss von keinem, ich verfolge das ja mal ein bisschen, ich weiss von keinem, der gesäuft hat, oh, jetzt muss ich auf das Bern raufgehen. Im Gegenteil, zwei hat es gegeben, die Ständeräte vom Kanton Zürich, die haben noch nicht dürfen in Ständerat sitzen, weil noch die Einsprachen verrichtet von den letzten Wahlen noch nicht durch sind. Und sie haben das sehr bedauert. Also alle, für alle Ständeräte, Nationalräte war es eine Ehre. Was ist jetzt noch eine Ehre, unserem Land zu dienen. Ja, jetzt egal, was jeder darunter versteht, das kann ja ganz verschieden sein. Aber grundsätzlich für alle war es eine Ehre, dem Land zu dienen. Alle hatten Zeit, an den Start zu gehen oder für die neue Session. Viele haben sich gründlich vorbereitet. Die einen waren schon mehrmals auf einer Nationalratsliste, wie sie es endlich geschafft haben. Dürfen am Land als Nationalrat oder Ständerat dienen. Und jetzt heisst es da, dass wir erlöst ihm dienten. Das heisst, wir dürfen erlöst sein, um einem viel, viel höheren zu dienen als unserem schönen Schweizerland. Wir dürfen dem dienen, dem sein Thron für immer und ewig bleibt. So besteht es im Psalm 45. Und darum wollen wir unsere Zeit nicht verplempeln, nur mit Sachen, die uns im Moment ein bisschen gut tun, die uns im Moment vielleicht etwas nützen. Dass wir erlöst ihm dienten, das ist etwas Schönes. Und ich will jetzt wieder in die Praxis gehen und da dazu jemanden von euch vorrufen, schnell, nämlich der Urs-Peter Heller. Darf ich dich bitten, ich weiß gar nicht, wo du bist, dass du da noch das Mikrofon mitnimmst, wenn du da vorne kommst. Urs-Peter, wir haben es in der Mitgliederversammlung schon gesagt, das wissen jetzt nicht alle, darum sagen wir es nochmal. Er ist ja bereit, um die Nachfolge anzutreten von Gerd Gasser. Also den Dienst anzutreten in unserer Gemeinde, von den Reparaturen im Haus und von was auch noch vom Unterhalt. Und Urs-Peter, ich möchte dich mal fragen, ganz ehrlich, warum tust du dir das an? Also ich kann mir vorstellen, das ist einer der undankbarsten Dienste, die es in der FWG Teingen gibt. Da ist immer wieder Gefahr, dass Leute unzufrieden sind, die sagen, es ist das wieder kaputt und der Unmut vielleicht an dir auslöst. Und du hast uns gesagt, du machst den Dienst gern. Das musst du uns erklären kurz.
Gut, in meinem Christenleben ist das nicht immer so, oder wäre das vielleicht nicht immer so gewesen, dass ich das so hätte können sagen. Also eigentlich gibt es zwei Antworten. Die eine ist, ich arbeite im Schulhaus da zu Teingen, ich tue gerne dienen. Ich arbeite mit Lehrern, mit Schülern, mit kaputten Sachen, mit diesem und jenem. Und ich mache das einfach gern, habe das auch früher immer schon gern gemacht, einfach können helfen. Und da in der Gemeinde ist es so, wie lange habe ich Zeit zum Reden?
Einfach relativ kurz. Wir haben noch Abendmahl.
Ja, also, ich fange mal so schnell wie möglich. Wenn ihr nachher noch Fragen habt, kommen ihr auf mich zu. Also, in diesem Jahr hat Jesus in meinem Leben enormes geschaffen. Ich bin ja schon länger Christ. Ich kenne das Evangelium von klein auf. Ich hätte mit 12 schon können jedem die frohe Botschaft erzählen, alles. Und ja, dann ist es weitergegangen. Ich habe mich dann bekehrt mit 28. Und ja, wenn man dann gläubig bekehrt ist, dann sollte man halt ein wenig etwas tun, oder? Und so bin ich halt einfach so durchs Christenleben. Man hat alles gewusst, man hat die Bibel gekannt und. Aber ja, irgendwie ist es einfach, ich habe immer gedacht, hey, ja gut, okay, aber es hat mir irgendwie etwas gefehlt. Und ich habe dann, ich sage jetzt mal, eine geistliche Wüstenwanderung gehabt, die letzten Jahre. Ich habe viel wirklich zu Gott geschrauen und nachher gesagt, Herr Jesus, was ist, es stimmt einfach etwas nicht. Und das war immer mein Gebet gewesen. Und ich bin mir manchmal auch vorgekommen wie ein Heuchler. Und ja, Klar, wir weiß alles, aber irgendwie hat mir etwas gefehlt. Und eines Tages hat Jesus so angefangen zu reden. Und zwar im Februar ist das gewesen. Und das ist nicht einmal gewesen, das ist mehrmal gewesen. Und ist so in mein Leben getreten, hat so seine Realität mir bewiesen, seine Liebe, sein Wesen. So hätte ich das nie für möglich gehalten. Das ist einfach gewaltig gewesen. Und das geht jetzt einfach heute weiter. Und ich habe so wunderbare Sachen erlebt. Und das ist für mich einfach so etwas Gewaltiges jetzt auch, ihm zu dienen. Es gibt ein Lied, das heißt: In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Und dem Jesus, wo mir all meine Schuld vergeben hat, ich könnte noch viel erzählen, also er hat mich dann auch mal wirklich in die Tiefe geführt. Ich habe mal gesehen, wenn ich wirklich bin. Ich bin also, ja, ich möchte es Ihnen alles erzählen, aber und dann ist er in seiner Liebe und hat gesagt, ich habe dir alles vergeben, du bist mein Kind, ich habe dich lieb. Und es war so gewaltig gewesen, also, ja, so reell. Und wenn mich jemand fragt, wenn ich so erzähle ein bisschen von Jesus, vom Evangelium, und dann fragen sie mich, woher willst du denn das wissen, dass das stimmt? Und ich kann dann einfach sagen, ich habe es erlebt, ich weiß es. Ich habe den Frieden mit Gott, ich habe ein ewiges Leben. Und aus dem heraus zu deiner Frage, das ist eigentlich der Hauptgrund, weil ich möchte einfach dienen. Unserem Herr und Heiland, da ganz praktisch in der Gemeinde, mit den Gaben, die er mir geschenkt hat, da vor Ort. Und, ja.
Herzlichen Dank, Urs-Peter, darfst du es wieder runterbringen. Also es gibt spannende Gespräche, noch mit ihm noch redet. Ich glaube, ich muss da gar nicht dazu sagen, er hat es auf den Punkt gebracht mit einem praktischen Beispiel. Was das heisst, er löst, um ihn gern zu dienen. Ich möchte nur noch einen letzten Aspekt herausgreifen. Zum Schluss von dem Lobgesang vom Messias. Nochmal der gleiche Satz, da steht nämlich nochmal etwas. Dem habe ich lange müssen nachdenken in der Stille. Es heisst, damit wir, ihr seht es glaube ich da vorne, damit wir erlöst, ihm dienten und jetzt heisst sogar ohne Furcht unser Leben lang. Ist das überhaupt möglich? Dienen ist eins. Aber ohne Furcht unser Leben lang, ist das überhaupt möglich? Jesus sagt auch dazu, Matthäus 16, Vers 33, in der Welt werdet ihr hart bedrängt oder habt ihr Angst? Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Da gibt er uns die Antwort, wie das gemeint ist. Solange wir auf dieser Erde leben, auch als Christen, wird uns immer wieder Angstgefühl beschleichen. In der Welt habt ihr Angst. Angst vor der Zukunft. Ist mir eingefahren, der Nationalratspräsident, der Alterspräsident, der zuerst hat müssen, die neue Legislatur eröffnen, das ist der Luzi Stamm, der hat mit dem Hämmerli geschlagen, jetzt geht's los, und dann hat er einen kurzen Satz gesagt, ich zitiere ihn wörtlich, er hat gesagt, alles spricht dafür, dass leider härtere Zeiten auf uns zukommen. Und das macht schon ein bisschen Angst. Und das kennen wir alle, Angst. Beispiel die Angst, wie geht es mir mit mir gesundheitlich weiter? Oder die Angst um einen sicheren Arbeitsplatz? Oder vielleicht auch die Angst vor Menschen, die uns nicht gut gesinnt sind, die uns das Leben schwer machen? Oder die Frage, bin ich genug finanziell abgesichert im Alter? Lange es mit der Pensionskasse denn noch, mit der AHV? Oder Angst auch in Bezug auf Kinder? Oder Zukunft, was für Auswirkungen werden die gewaltigen Flüchtlingsströme haben in Bezug auf unsere Gesellschaftsordnung oder auch in Bezug auf unseren Wohlstand? Zettige und andere Ängste, die können uns manchmal so richtig treiben, die können uns steuern, die können uns sogar knechten. Wie kennst du das auch? Wie Ängste können knechten? Ängste können uns manchmal ein grosses Stück von unserer Lebensfreude wegnehmen, auch als Christen. Und jetzt heißt es in dem Lobgesang, damit wir ihm dienten, alle Tage unseres Lebens ohne Furcht. Ja, wie können wir das erleben? Ich möchte es mit einem einfachen Beispiel versuchen zu veranschaulichen. Ein Bild, das wir alle schon selber erlebt haben oder zumindest beobachtet haben. Du bist mit einem kleinen Kind unterwegs beim Spazieren, am späten Nachmittag. Und jetzt fängst du schon an eindunkeln. Und jetzt geht euer Weg noch durch einen Wald durch. Wie reagiert ein kleines Kind auf die Situation? Vorher springt es wild umeinander und jetzt, wo es langsam in den Wald hineingeht, was passiert? Bei allen Kindern, die machen das automatisch. Und so dürfen wir es auch machen. Sobald es in den Wald hineingeht, das Kind und sucht die Hand vom Vater oder von der Mutter oder vom Onkel oder vom Grossmutti und geht in den dunklen Wald und erlebt eine tiefe Geborgenheit, obwohl der Wald immer noch da ist mit all seinen Ängsten. Und genau gleich dürfen wir es erleben. Das meint da, das Verheißungslicht, damit wir erlöst ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang. Wenn die Angst da ist, wenn die Angst kommt, dass man die Hand vom Erlöser umso fester festhaltet und eine tiefe Geborgenheit dürfen erfahren. Das ist Advent. Verheißungslichter sind angezündet, indem wir als Erlöste alle Tage von unserem Leben dem dienen dürfen, dem sein Thron ewig ist. Gibt es ein grösseres Privileg? Ich weiss keins. Amen. Wenn ihr es neigen zum Gebet, darf ich euch bitten, dass wir dazu aufstehen. Jesus, danke, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen und dir einfach nochmal herzlich Danke sagen für dein Kommen. Du hast deine Ankunft geduldig angekündigt. Ja, noch mehr. Du hast geduldig angeklopft an unseren Herzen, und zwar so lang. Bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, bis wir dir aufgemacht haben und dich mit deinem Licht aufgenommen haben. Danke, Jesus, dass du Erlösung gebracht hast. Dass du uns losgekauft hast von diesen grossen Finden von unserem Leben, vom Zwang von der Sünde, vom Gesteuertsein vom Satan und vom ewigen Tod. Und danke, dass du mit deiner Erlösung uns befähigst, dir gern und mit Freude zu dienen, wie wir es gehört haben, so ganz aus dem Leben raus, vom UP. Dass wir dir dienen dürfen, alle Tage, ohne Furcht. Lass uns diese Geborgenheit immer wieder neu erfahren. Und hilf uns, dass wir deine Hand nie loslassen, dass wir uns nicht weglocken vom Satan, von dir. Und wir bitten dich besonders jetzt auch unter dir, unter uns, vielleicht sind sie auch nicht da, aber zur Gemeinde gehören, die unter Einsamkeit leiden in diesen Tagen. Wo vielleicht gewisse Erlebnisse schmerzhaft wieder raufkommen. Bist du ihnen ganz besonders nah. Amen.